Ja, guten Morgen. Ich hoffe, dass meine Stimme für die nächsten 30, 35 Minuten gut hält. Wir sind so am Wochenende im Landkreis Göppingen gewesen. Wir waren dort auf einem Seminar auf der Nordalb und dann hat sich das sehr gut miteinander verbunden, dann jetzt am Sonntagmorgen hier zu sein. Und ich versuche dann doch, wenn ich unterwegs bin, auch den einen oder anderen dann auch von der Gemeinde dann auch mitzunehmen, dass ihr auch andere Gemeinden kennenlernen, dass ihr Horizont weitet und dass ihr einfach auch miterleben könnt, was Gott tut, wie Gott handelt, wie Gott seine Gemeinde baut. Und das ist etwas, was wir ja in den vielen Jahren, wo wir jetzt in Prüm sind, immer wieder erleben dürfen. Einen ganz herzlichen Gruß auch von meiner Frau, auch von der Gemeinde Prüm, dürfen wir einfach mal jetzt an dieser Stelle auch so weitergeben. Ich möchte euch zunächst einmal ein ganz aktuelles Gebetsanliegen weitergeben, für das ihr insbesondere nächste Woche beten könnt. Wir sind im Moment in einer Phase, wo wir seit fast 4,5, 5 Monate nicht mehr in unseren Gemeinderäumen sind, weil die Räume brandschutztechnisch verändert werden müssen. Und wir sind eigentlich davon ausgegangen, im Dezember, also Weihnachten, wieder in unseren Räumen Gottesdienst zu feiern, und 4,5 Monate vorbei und es tut sich einfach nichts. Dann habe ich mal bei der Kreisverwaltung angerufen und die Kreisverwaltung sagt, es liegt nicht an Ihnen, der Vermieter trickst oder versucht, irgendwelche Auflagen zu umgehen. Der Vermieter spielt den Ball zurück und sagt, es liegt an der Kreisverwaltung. Und wir haben uns einfach in diesem ganzen Prozedere gefragt, was hat Gott vor? Dann war es auch so, dass der Vermieter zu einem Gespräch eingeladen hat und dann rumjammerte, dass die Kosten jetzt von 70.000, 80.000 Euro auf 250.000 Euro gegangen wären und das dann verbunden ist mit einer saftigen Mieterhöhung von jetzt aktuell 1.300, dann auf 1.500, dann auf 1.600 und dann im achten Jahr, im 10-Jahres-Vertrag, auf 1.700. Und da haben wir uns einfach überlegt, was will Gott uns zeigen? Wir haben dann in diesen letzten 2, 3 Jahren 2 größere Spenden von einer anderen Gemeinde bekommen, ohne einen bestimmten Verwendungszweck. Und in all diesen Dingen haben wir überlegt, Herr, was willst du uns damit zeigen? Und wir haben in der Gemeindeleitung einer, der ist Bauingenieur und der hat im Moment auch viel Zeit und er ist dann hingegangen und hat dann gesagt, ich rechne das einfach mal durch, ob es vielleicht auch denkbar wäre zu bauen. Und nachdem er alle Zahlen hat, das eine oder andere fehlt noch, der konkrete Grundstückspreis, könnte es tatsächlich auch in die Richtung gehen. Aber trotzdem sind wir uns nicht sicher, ob wir in diese Richtung weitergehen sollen. Es gibt eventuell noch eine Möglichkeit mit einem anderen Mietobjekt. Ansonsten gibt es keine ideale Immobilie für uns in Prüm. Und in diesen ganz unterschiedlichen Eindrücken, die da sind, braucht man wirklich Weisheit von oben, den Weg Jesu zu erkennen, den er uns leiten und führen möchte. Und wir möchten, dass das in großer Einmütigkeit ist, dass wir wirklich erkennen, es ist vom Herrn, dass wir nicht irgendwelche eigene Wünsche realisieren oder vielleicht auch die Gemeinde in die Situation bringen des Drucks, sondern wirklich auf den Herrn vertrauen und bete da einfach dafür, dass Gott uns den richtigen Weg zeigt. Dann möchte ich noch ganz kurz erzählen, es war bei Alfons 61. Geburtstag. Manchmal ist es ja so, wenn dann so diese Geburtstage sind und so, und insbesondere in der ersten Jahreshälfte sind es relativ viele, dass man denkt, ach, wieder ein Geburtstag, wieder ein Abend weg. Und trotzdem, denke ich, sind es die Momente, wo wir auch mit Menschen, ganz unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommen. Und wir sind unter anderem mit seinem Nachbar in Kontakt gekommen, mit dem er regelmäßig joggen geht. Sein Nachbar hat eine Werbeagentur und durch das, dass ihr Sohn in Schwäbisch Gmünd wohnt und sie auch mal im Schönblick waren und so, hatten wir dann auch einen Anknüpfungspunkt im Gespräch. Und im Laufe dieses Gesprächs habe ich ihm von meiner Lebensgeschichte erzählt, von meinen beiden Berufen, in denen ich stehe, als Koch und auch als Pastor. Und dann fing er an und sagte, Mensch, das ist ja echt eine interessante Sache. Sie haben in Ihrer Werbeagentur ein neues Format hier bei uns. Das ist ein Lokalsender in der Eifel. den man nur im Internet sehen kann. Und es wäre doch toll, ob ich mir das vorstellen könnte, dass man das einfach mal in kurzen Beitrag drüber sendet. Also das Gespräch, Alfons, wann war dein Geburtstag? Vor 2,5 Wochen? Am 30. Januar, genau, und am Mittwochabend ist die Sendung online gestellt worden. Wir schauen uns jetzt ganz kurz diesen Beitrag mal an und dann erzähle ich euch, wie die Geschichte weiterging, wie Gott Geschichte schreibt. Genau, und das ist einfach total klasse. Also das Format wird von im Moment, glaube ich, 20.000 oder 30.000 Menschen abonniert. Und auf diese Art und Weise dann das Evangelium zu den Menschen kommt. Viel wichtiger ist die Geschichte eigentlich noch drumherum, nämlich die Redakteurin, die Vanessa Schmitz. Die Vanessa hatte nämlich an dem Tag, als sie in der Gemeinde gedreht hat, ihrem Chef eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und hat gesagt, lieber Kurt, ich bin dir von ganzem Herzen dankbar für diesen Auftrag, den du mir gegeben hast. Es war für mich wie ein Nachhausekommen. All die Lieder, die dort gesungen wurden, die kenne ich von meiner Kindheit, also von meiner früheren Familie. Wir haben dann später gehört, dass sie die Tochter ist eines evangelisch-freikirchlichen Pastors. Die Mutter war auch theologisch unterwegs. Und jetzt kommt der Hammer. Als wir dann an dem zweiten Tag im Hotel gedreht haben, haben wir dann mitbekommen, dass sie aus Niederbayern kommen. Er hat gesagt, woher denn aus Niederbayern? Ja, aus der Nähe von Vilsbiburg, ja. Da wohnt ja der Werner mit der Marianne, also Annettes Bruder. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie die Tochter von dem Traupastor von Werner und Marianne ist. Und dass sie zur Marianne im Kindergarten vom Guten Land von Teen Challenge gegangen ist. Also das ist der absolute Hammer. Wie kam sie in die Eifel? Sie kam in die Eifel durch Internet, Partnerschaft. Dort hat sie ihren Mann kennengelernt, der aber leider nicht gläubig ist. Und wir haben auch den Eindruck, dass die Vanessa durch schwierige Zeiten gegangen ist. Man sieht ihr das wirklich an. Und ich glaube, Jesus ist ihr nachgegangen und gibt ihr neu die Möglichkeit, den Gott, den sie in ihrer Kindheit kennengelernt hat, diese Spuren in ihrem Leben neu aufzunehmen. Am Ende des Interviews fragte sie und sagt, Mensch, ihr habt doch auch Gottesdienst in Down, sie kommt aus Down, ob sie da nicht mal beim nächsten Gottesdienst im zweiten Sonntag im März mitsingen könnte. Und er sagt, natürlich kannst du mitsingen, es wäre eine richtig coole Sache. Und sie sind mir einfach dankbar, wie sich der Kreis da wieder schließt und sind immer wieder neu fasziniert. Das verborgene Handeln Gottes in unserer Gemeindearbeit in der Eifel, das mitzuerleben, wo wir uns manchmal so ohnmächtig fühlen und was sollen wir eigentlich bewirken? Aber wir merken, wie er handelt und wie wir einfach ihm auch hinterhergehen dürfen. Genau. So, und jetzt komme ich zu meiner Predigt und nimm mal noch einen Schluck Wasser, damit mein Hals geölt ist. Und ich denke, das passt auch gut, dass wir den Lobpreisteil dann auch nach der Predigt haben. Denn heute Morgen in unserer Predigt soll es um das Thema gehen, Gott allein sei die Ehre oder Soli Deo Gloria. Es war in einem Bibelgesprächskreis, wir nehmen gerade in dem Bibelgesprächskreis bei Schellen das Buch Leben mit Vision durch. Manche Dinge kommen in der Eifel etwas später an, ihr habt es vor vielen Jahren wahrscheinlich schon gelesen. Erster Tag war nicht herablassend über die Eifel, aber ist schon ein bisschen so. Genau, da ist der erste Tag, wozu lebe ich eigentlich? Und dieser erste Satz, dieses ersten Tages hat bei uns auch als Ehepaar voll eingeschlagen, wo der erste Satz dieses Buches heißt, in der Frage, wozu um alles in dieser Welt lebe ich eigentlich, es geht nicht um sie. Es geht nicht um Selbsterfüllung, persönliche Zufriedenheit oder Glück, um ihre Familie, ihre Karriere, ihre Künsten, Träume und Vorstellungen. Wenn Sie wirklich wissen wollen, warum Sie sich auf diesem Planeten befinden, müssen Sie bei Gott anfangen. Warum? Weil Gott der Anfänger und Vollender aller Dinge ist. Ich hatte oder habe jedes Jahr die Möglichkeit oder das Vorrecht, Menschen zu beerdigen, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. So auch dieses Jahr oder letztes Jahr im Sommer Und meistens sind es auch Leute, die ihren Lebensabend dann in der Eifel verbringen, meistens auch besser gestellte Leute, gut situierte Leute. Und so war auch diese Frau, die ich in Bronsfeld beerdigt habe, war ein besonderes Gefühl, das mal in der Bronsfelder Kirche zu machen, eine ganz bezeichnende Geschichte. Sie hatten eigentlich ein richtig tolles Leben, war in den Jahren, also der Kriegswirren, geboren. Ihr Vater hatte eine Apotheke am Rhein und die Kinder erzählten mir, wie ihr Vater ihr Stücke von Chopin am Steinbeiflügel vorspielte. Ihren zukünftigen Mann hat sie dann im Kurpark von Bad Breisig kennengelernt. Er war ein Mann von Adel und man spürte wirklich richtig, wie das den Kindern doch auch wichtig war, diesen gut situierten Hintergrund auch aufzuzeigen. Und in den 50er Jahren folgte dann eine 6-wöchige Hochzeitsreise durch die Côte d'Azur. Das muss man sich mal vorstellen, in den 50er Jahren, wo alles im Aufbau war, was für gut situierte und reiche und wohlhabende Verhältnisse das waren. 2 wunderbare Kinder wurden dieser Frau geschenkt. Sie hatte tolle Enkelkinder, sie konnte sich vieles leisten, eine Jagd in der Eifel, sie spielte das Waldhorn. Also diese Frau, die hat wirklich ein reich geschenktes Leben gehabt. Da gab es auch keine großen Schwierigkeiten. Fülle um Fülle. Und dann sitzt du mit den beiden Kindern, mit Tochter und Sohn in dem Café und du sitzt da und denkst, und wo ist jetzt am Ende ihres Lebens eigentlich der Dank an Gott? Du sitzt da und du wartest eigentlich förmlich drauf, dass die Kinder sagen, und wir sind Gott so sehr dafür dankbar, dass unsere Mutter so ein tolles Leben haben durfte. Aber das kam nicht. Und es war für mich persönlich so befremdlich, dass dieser letzte Punkt, der wichtige Punkt, dass alles mit Gott anfängt und alles mit Gott aufhört, das hat einfach in dieser Lebensgeschichte gefehlt. Sie haben es verpasst, für den zu leben, der sie ins Dasein gerufen hat und ein Leben zu leben, das ihn ehrt und das ihn verherrlicht. Und ich möchte mit euch so einen kleinen Rundgang auch durch deutsche Kulturgeschichte machen. Von daher, es wird nicht so eine klassische Predigt, wie wir sie kennen, Textauslegung oder Themapredigt oder Auslegungspredigt, einen kleinen Rundgang durch die Geschichte machen, wo wir in der deutschen Geschichte sehen, dass es bedeutenden Männern darum ging, Gott zu ehren und Gott zu verherrlichen. Luther zum Beispiel. Luther erlebte seine Kirche als allein selig machende Institution und in vielen Köpfen der Menschen ist es auch heute noch drin. Cyprian von Karthago sagte zum Beispiel, dass es außerhalb der Kirche kein Heil gibt. Die Kirche ist die Institution, die die Sakramente verwaltet, die sie spendet und man bekommt sie eben nicht außerhalb der Kirche. Und Luther sagte, das ist Wahnsinn, nachdem er seine 4 Soli, die 4 Solis entdeckt hat, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura. Und er sagte, wir nehmen Gott die Ehre, wenn wir das Heil an die Kirche binden und nicht an den binden, der es für uns am Kreuz von Golgatha bewirkt hat. Und so gibt es eigentlich noch ein 5. Sola oder ein 5. Soli, nämlich Soli Deo Gloria. Das ist uns gar nicht so bekannt. Gott allein sei für das, was er durch Jesus Christus getan hat, die Ehre. Calvin, und das ist interessant, ich glaube, das wissen die wenigsten von uns, insgesamt 90 Millionen Christen berufen sich auf Johannes Calvin und er hat sein großes theologisches Werk, die Institutio, geschrieben. Und wie können wir das Werk dieser Institutio, dieses theologische Werk, überschreiben? Er stellt es genau unter das gleiche Thema, wie Luther das tat, Soli Deo Gloria. Und er sagt, so sollen wir Menschen leben. Danach sollen wir trachten, dass Gott allein durch unser Denken, Tun und Lassen geehrt, gelobt, erfreut, ja sogar verherrlicht wird. So sollen wir Menschen leben. Danach sollen wir trachten, dass Gott allein durch unser Denken, Tun und Lassen geehrt, gelobt, erfreut, ja sogar verherrlicht wird. Dazu sind wir auf der Erde. Wir sind auf dieser Erde, auf diesem Planeten, um das wiederzuspiegeln, was der lebendige Gott Großartiges in unser Leben hineingetan, gelegt hat, was er uns geschenkt hat und dass wir Menschen sind, die mit offenen Augen durch diese Welt gehen und einen Blick haben für die wunderbare Schöpfung, für die Wohltaten, die er in unserem Leben tut, die er uns Tag für Tag schenkt. Und dass wir Gott für alles loben, preisen und ihm dafür danken. In den Stämmen Israels haben alle ein Erbteil zugesprochen bekommen. Und nachdem auch östlich des Jordans die Erbteile verteilt worden sind an die Nachkommen Jakobs, standen die Leviten vor der Frage, was ist mit uns? Und Gott sagte, euer Erbteil ist nicht zu loben, zu preisen und zu danken. Ihr steht in meinem Dienst und alle anderen werden euch versorgen, dass ihr dafür freigestellt seid, Gott zu loben und zu preisen. Wenn wir die Liednoten Johannes Sebastian Bachs zur Hand nehmen, dann sehen wir häufig die Überschrift oder die beiden Buchstaben JJ. Und das ist die Kurzform für Jesus Juva. Und das bedeutet vom Lateinischen Jesus hilf. Und am Ende seiner Musikstücke, die er komponiert hat, steht das Kürzel SDG, Soli Deo Gloria. Bach und auch Händel und auch andere Künstler drückten so ihre Haltung aus. Jesus soll in allem im Mittelpunkt stehen. Auch wenn wir in das Alte Testament hineingehen, sehen wir, dass die Ehre Gottes, Gott zu ehren, Gott zu verherrlichen, ein allgemeingültiges Prinzip ist. Dort in 5. Mose Kapitel 7 spricht Gott darüber, dass er sich ein Volk beruft. Und er sagt auch ausdrücklich, er hat dieses Volk nicht erwählt, weil es so großartig oder so herrlich oder so besonders gewesen wäre. Sondern die Motivation, dieses Volk zu erwählen, das war seine freie Gnadenwahl, das war seine freie Entscheidung. Das war seine Entscheidung, seine Liebe diesem Volk zu geben und zu schenken und sich ganz an dieses Volk zu verlieren und sie mit allem Guten zu versorgen. Und er sagt, ich habe mir ein Volk zugerichtet, es soll meinen Ruhm erzählen. Und neutestamentlich betrachtet können wir jetzt in den ersten Petrusbrief gehen und wir wissen, dass das große Volk Gottes eben nicht nur aus Menschen jüdischen Blutes oder jüdischer Historie besteht, sondern Gott sein Volk sich erwählt aus allen Nationen, aus allen Ländern, aus allen Sprachen und Dialekten, Reiche und Arme, gut situierte, weniger gut situierte, Arme und Kranke und Gesunde. Und er sagt, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem Licht. Und wenn wir das Wort verkündigen hören, dann schrecken wir im ersten Moment einmal zusammen und denken, ich bin kein Verkündiger. Und mir fällt es so schwer, über Jesus mit anderen Menschen zu erzählen. Und ich habe auch keine Lust, hier vorne zu stehen und irgendetwas zu erzählen. Aber dieses Wort verkündigen bedeutet auch, wir können es bezeugen. Wir sollen Zeugen sein. Und ich denke, das kann jeder Einzelne von uns genau tun. Zeugen sein von dem, was Jesus Christus in unserem Leben Großartiges bewirkt und getan hat. Und ich wünsche mir, dass Gott uns immer wieder neu vor Augen malt und uns immer wieder neu zeigt und immer wieder neu lebendig erhält, das Wunder der Gnade, das er in unserem Leben geschenkt hat. Ich bin zurzeit im Johannesevangelium unterwegs. Das ist eine Geschichte, über die ich schon oft gelesen habe, die ich auch wahrgenommen habe, aber zum ersten Mal habe ich mal etwas länger über den Text nachgedacht. Es ist die Geschichte, die überschrieben ist mit der Reise zum Laubhüttenfest, dass Jesus umherzog in Galiläa und er nicht nach Judäa wollte, weil ihm dort die Juden nach dem Leben trachteten. Und es war zur Zeit des Laubhüttenfestes, es war also das letzte Erntedankfest, das Israel damals feierte und das Volk daran erinnerte, wie Gott sie durch die Wüste hindurchgetragen hat, wie sie in Hütten wohnten und Gott ihr großer Versorger war. Feste zur Erinnerung dessen, was Gott Großes getan hat. Gott geht so seelsorglich und gut mit uns um, dass das Gute, dass das Loben und Danken nicht in Vergessenheit gerät. Und da heißt es, seine Brüder sprachen zu ihm, mach dich von hier auf und geh nach Judäa, dass auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Und dann kommt dieser Satz mit diesem unglaublich sarkastischen, bösen Unterton. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten, liebes Bruderherz. Willst du das? So offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und dann habe ich einmal über diesen Satz nachgedacht und seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also das ist schon ein Wahnsinn, mit Jesus am Tisch zu sitzen, mit dem lebendigen Sohn Gottes, von dem es heißt, dass die Menschen von ihm begeistert waren, weil er etwas an sich hatte, was sie bei den Menschen nirgendwo bekommen haben. Da war so viel Liebe, da war so viel Verständnis, da war so viel Barmherzigkeit, da war aber auch so eine heilige Aura, die er in seinem Leben hatte. Und das haben sie Tag für Tag am Mittagstisch miterlebt, beim Frühstück, beim Arbeiten auf dem Feld oder in der Schreinerei. Sie waren die ganze Zeit mit ihrem Bruder zusammen, der so besonders und so einzigartig war. Und so wie wir unseren Kindern die Geschichte erzählen, wie Gott uns geführt hat und wie wir in die Eifel gekommen sind und dass sie jetzt in der Eifel aufgewachsen sind und nicht im Schwabenland und wir die vielen Dinge erzählen, wie Gott uns versorgt hat, dann hat es ja Maria und Josef auch gemacht. Und ich glaube, die sind beim Kaminfeuer abends zusammengesessen und Maria hat von dieser unglaublich großen Not erzählt, als verlobtes Paar, aber noch nicht verheiratet, plötzlich schwanger gewesen zu sein. Etwas, was es noch nie gegeben hat. Sowas gab es nicht vorher und auch nicht nachher. Gott könnte das jederzeit tun, aber es ist einfach einzigartig und besonders. Und Josef hat mit Sicherheit davon berichtet, wie er als Vater in so unglaubliche Gewissensnöte kam und an seiner Maria gezweifelt hat. Und die Halbbrüder, die saßen mit am Tisch, die haben das aus dem Mund der Mutter und des Vaters gehört. Und trotzdem heißt es, sie glaubten nicht an ihn. Wie sehr ist der Mensch unter seine eigene Gottvergessenheit und Gottverlassenheit, unter seine eigene Sünde versklavt, um das Wunder der Menschwerdung Gottes, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist und in der Auferstehung dann später geschehen ist, nach dieser Geschichte, das begreifen zu können. Wenn wir manchmal unsere Geschichten erzählen, wie wir zum Glauben gekommen sind, und ich erinnere mich noch gut dran, wie ich bei dem Vater von Heinz, wie er nach Oppelsboom kam und wie dieses Vorgespräch zur Taufe war, ja, wie ich das ein Stück weit auch dargestellt habe, ich, Dirk, habe Jesus gefunden und das auch ja, recht stolz vielleicht erzählt. Aber an diesem Bild ist etwas falsch. Nicht wir sind es, die uns auf den Weg zu Jesus gemacht haben, sondern Jesus ist es, der in die Finsternis unseres Herzens, uns Leben hineingekommen hat und uns den Tisch gedeckt hat. Wir sind nicht gekommen und Jesus hat uns den Tisch gedeckt. Er ist zu uns gekommen, er hat uns gedient, er hat uns die Augen geöffnet. Und dieses Wunder der eigenen Errettung, freigekauft zu sein, über dieses Wunder immer wieder neu staunen zu können und es auch lebendig zu erhalten in unseren Herzen und in unserer Seele, das müssen wir immer wieder neu tun. Und deshalb bleibt uns gar nichts anderes, als ihn zu loben und zu preisen und ihm zu danken. Denn all das, was wir haben, ist uns von ihm anvertraut. Wenn ich an mein eigenes Leben denke, dann war ich ganz sicher, dass irgendwann mal in meinem Leben eine Situation kommen würde, wo Gott mich in eine Situation hineinbringt, wo ich Schmerz erleben muss, um selbst die Erfahrung zu machen, wie es vielleicht mit meinen Eltern mit mir ging. Ich war ganz fest davon überzeugt. Meine Schulkarriere, die war ja nicht ganz so einfach. Und so im Nachhinein, also wenn ich heute zurückblicke als Vater, und ich bin so unendlich dankbar, dass wir das mit unseren eigenen Kindern überhaupt nicht so erlebt haben, sondern sie so problemlos durch die Schule gegangen sind. Meiner Frau sei Dank, dass sie sich da auch viel hinein investiert hat. Aber da ist so viel Gnade gewesen, da durfte mir so viel Fülle von ihm nehmen und von ihm geschenkt bekommen. Ich habe mir natürlich auch einen Sohn gewünscht und Gott hat mir einen Sohn geschenkt. Und ich habe immer gedacht, mit meinem Sohn über Fußball zu sprechen und mit ihm ins Fußballstadion zu gehen. Und ich habe ein ganz konkretes Bild von meinem Sohn gehabt. Und Gott hat mir genau so einen Sohn gegeben, wie ich ihn mir eigentlich gewünscht habe. Und es macht der Sohn seinen Weg bei der Polizei, was ich eigentlich machen wollte. Und er sagt, es ist gut, dass er diesen Weg geht. Wenn ich zurückblicke, dann darf ich sagen, Gott hat uns so überreich beschenkt. Er hat mir die Frau meines Herzens geschenkt, um die ich seit der 4. Klasse gekämpft habe. Gott ist gut. Gott ist gut. Und dass Gott gut ist, ist der Schlüssel zu einem Leben, zu einem Vertrauen mit ihm, dass wir ihm alles darlegen. Und ganz zum Schluss dieser Predigt wollen wir einen kurzen Schwenker hineinmachen in den Epheserbrief und dann komme ich auch zum Ende. Und dann ist es gut, dass wir in den Lobpreis gehen und dann ist es gut, dass wir Gott danken. Wo es am Anfang des ersten Kapitels heißt, Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und segnen bedeutet Gutes tun. Gott liebt es seinen Kindern, Gutes zu tun. Wir gehen zum Kreuz und wir legen die Schuld ab. Und wir gehen hinter das Kreuz und wir holen die Geschenke ab, die er uns geben und schenken möchte, weil er es liebt, seinen Kindern Gutes zu tun. Er hat uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Und jetzt führt Paulus aus, der Gemeinde in Ephesus, für was sie denn eigentlich danken können. Dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Wir sind nicht heilig aus uns selbst. Wir sind heilig, weil der Lebendige, der Sohn Gottes, in unserem Herzen wohnt. Das ist das, was uns heilig macht und nicht unsere großartige Ethik und unser Lebenswandel. Er hat uns bestimmt, seine Kinder zu sein, zu seiner Familie zu gehören. Was für ein Wunder. Und dann ist alles durchsetzt dreimal mit der Bezeichnung zum Lob seiner herrlicher Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, freigekauft von der Sünde. Darin steckt dieses Bild, wie früher die Herren hingegangen sind und Sklaven auf dem Sklavenmarkt freigekauft haben. So ist Jesus in die finstere Welt hineingegangen, ist zu dir hingegangen und hat dich freigekauft mit einem unglaublich hohen Preis, nämlich seinem eigenen Blut und seinem eigenen Leben, um dich zu ihm herzuziehen, um dir Gutes zu tun. Er hat uns geschenkt die Vergebung der Sünden, nicht nach menschlichen Maßstäben, sondern nach dem Reichtum seiner Gnade. Nicht nach menschlichen Maßstäben, nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir waren gestern auf einem Seminar und in dem Seminar, da gab es viel Gutes, gab es auch manches, wo ich denke, das müssen wir nicht unbedingt behalten. Ja, bei vielen Dingen so. Aber was mir da noch einmal ganz neu bewusst geworden ist, dass wir oft sogar nicht leben als Menschen, denen alles vergeben ist. Und ich merke von meiner ganzen Prägung, von der ich komme, ich eigentlich Vergebung erfahren habe und trotzdem noch mit einem schlechten Gewissen rumlaufe. Ich bin nicht wirklich immer befreit. Da ist manchmal so was Gedrücktes in mir. Das mag mit der eigenen Familiengeschichte zu tun haben, wo wir als Kinder immer die Verantwortung hatten, dass die Familienharmonie hergestellt ist und wir es immer waren, die uns entschuldigen mussten. Und man merkt, wie man diese Dinge der Prägung auch in sein Christsein mit hineinnimmt. Und er sagt, nein, wir haben Vergebung der Schuld, da muss keine Scham mehr sein. Und wir dürfen als Königskinder durch diese Welt gehen, erhobenen Hauptes, ausgestattet mit Autorität, zu verkündigen und weiterzugeben. Er hat uns hineingenommen in das Geheimnis seines Willens. Wir sind nicht nur Kinder auf der Erde vielleicht enterbt, aber Gott im Himmel reich beschenkt mit ewigem Leben. Er hat uns zu Erben eingesetzt und wieder, dass wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, ausgestattet mit Charismen, begabt, Dinge für das Reich Gottes zu tun und einzusetzen für die Gemeinde. Nicht für uns selbst, sondern um ihn zu verherrlichen und ihn zu preisen. Und noch viele andere Dinge, die da drinstehen. Und immer wieder, damit wir etwas sein zum Lobe seiner Herrlichkeit. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um mich. Es geht um den, der dein Leben gewollt hat und vorherbestimmt hat, der dich erlöst und gekrönt mit Gnade und mit Vergebung, der dich so unendlich lieb hat und der dich durch und durch kennt und der sich darüber freut, dir Gutes zu tun. Und das wollen wir tun, wie die Jünger, die sagten, hier ist das Lamm Gottes und von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Und aus dieser Fülle heraus wollen wir Gott loben und preisen jetzt auch in den nachfolgenden Liedern. Ich glaube, Manu hat auch eine Gebetszeit vorgesehen. Und vielleicht konzentrieren wir uns wirklich einmal in dieser Gebetszeit, ohne direkt wieder mit unseren Bitten zu kommen, dass wir Jesus einfach mal aus unserem Herzen raus sagen, wie sehr wir ihn lieben, wie sehr wir ihn schätzen, wie wichtig er ist in unserem Leben. Und Gott freut sich darüber, wenn wir ihn segnen. Er freut sich darüber, wenn wir ihn loben und preisen, denn das ist unsere Bestimmung. Amen.